Herzlich willkommen zur 522. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind unterwegs nach Holland. Und mit mir hier im Auto, das ist unser Bodyguard, Robert Krüger.
Hallo. And this guy over there single-handedly ruined the word motherfucker for all of us. Stefan Lisbeth.
Ja, Mann. Was hast du gerade gesagt?
Erklär ich dir.
Ist es. Wir waren wieder nicht, wir brauchen eigentlich nicht jedes Mal zu sagen, dass wir es nicht in die Sneak geschafft haben. Irgendwie ist,
hast du es aber schon wieder gemacht.
Ist das Leben einfach zu aufregend, um es in die Sneak zu schaffen. Wir sollten es aber trotzdem wieder mal versuchen.
Ja, morgen wäre Mittwoch. Morgen könnten wir es, naja, nicht wirklich.
Aber okay, also Mittwoch. Nächste Woche, wir machen das dann anders. Nächste Woche reden wir über den Super Bowl. Da freue ich mich schon. Also vielleicht, je nachdem, wann wir aufnehmen.
Ja. Ja. Hast du gerade einen Tweet bekommen?
Ich habe es genau gesehen. Nein. Ich habe auch den Ton jetzt ausgemacht.
Und deshalb hast du auch nicht weitergeredet, weil du kurz gucken musstest.
Was denn geschrieben? Wer hat denn schon wieder getwittert? Getweetet? Ja. Okay. The Hitman's Bodyguard. Worum ging's?
Ja, The Hitman's Bodyguard, ein Film aus dem Jahre 2017.
Hochaktuell sozusagen.
Könnte man sagen, ist noch halbwegs frisch. Ist jetzt gerade zum Laien vor kurzem auf der iTunes-Liste erschienen und das habe ich auch genau dort ausgeliehen und angeschaut. Ein Film mit den Hauptrollen Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson und Gary Oldman.
Warum wundert mich das jetzt nicht?
Wieso?
Dass wenn du dir einen Film aussuchst, ja, ich hatte, die Leute mitspielen.
Ich hatte die Möglichkeit mal wieder einen Actionfilm zu gucken, weil meine Freundin anderweitig beschäftigt war und dann konnte ich also sozusagen frei von jeglichen Abstimmungslasten einfach mal so in die Vollen greifen und mir was aussuchen. Und ja, die Stunden jetzt mit Kind und so, wenn die dann mal im Bett ist, wo man dann noch was gucken kann, sind ja dann doch begrenzt. Und
ja,
wenn man sie dann den Fernseher mal komplett für sich hat und jetzt überhaupt auf nichts Rücksicht nehmen muss und einfach mal so rein, dann greift man natürlich ins Actionfach, weil das ist sonst immer schwerer zu. Das will nicht sagen, dass meine Freundin keine Actionfilme guckt, aber das ist doch eher seltener, dass wir uns mal da auf einen einigen.
Und ja. Jetzt kurze unqualifizierte Zwischenfrage. Warum schaust du nicht einfach auf dem iPad oder auf dem Mac oder so? Also machen wir das, wenn wir Sachen schauen wollen, die der andere nicht mitgucken will.
Ja klar, mache ich auch gelegentlich, aber grundsätzlich schaue ich Filme dann doch schon lieber auf dem großen Fernseher.
Okay.
Und dann ist es ja auch so, ich meine, ist die Kleine mal im Bett, dann hast du noch dies und das zu tun und so, und dann schaust du vielleicht auch gerne mal gemeinsam was, dann hast du auch nicht jeden Abend Lust auf einen Film und naja, so ist es dann halt.
Ja, okay. Ja, nee, bei uns, der Abstand von meinem Sessel beziehungsweise der Couch zum Fernseher ist halt größer, oder da wird das Bild kleiner, als wenn ich es auf dem iPad bei mir auf dem Schoß gucke. Und
okay.
Da wir keine irgendwie 5.17 Anlage zu Hause rumstehen haben, ist halt der Kopfhörer dann im Zweifelsfall immersiver als der Fernsehton.
Das ist jetzt in diesem Fall im Grunde auch so, weil natürlich, wenn das Kind schläft, kann ich meine 5.17 Anlage, wie du sie genannt hast,
du machst dich beliebt.
Kann ich jetzt auch nicht wirklich ausreizen. Das,
ja,
das geht dann eben nicht. Insofern, da habe ich tatsächlich auch mit Kopfhörern geguckt. Habe ich sogar mit den AirPods geguckt, die ich an den Apple TV gekoppelt habe.
Oh.
Was sehr fantastisch ist, weil das du kannst dann, also das macht einen so ein bisschen freier, als wenn man da so mit so einem Kabelding da. Ich habe so ein langes Kopfhörerverlängerungskabel und diese Studio-Kopfhörer, die ich hier auch zum Podcasten trage, die benutze ich normalerweise, wenn ich mit Kopfhörern Fernsehen gucke.
Mhm.
Aber dann sitzt du da halt immer mit diesem Kabel und dann drehst du dich oder wendest dich irgendwie und ziehst, wie du in der 500 so schön gesagt hast, den Kopfdraht raus oder dieses Ding an der Verlängerung auseinander und dann hörst du nichts mehr. Und mit den iPods so, nach 5 Minuten hast du die vergessen und dann ist das so, als käme der Ton halt einfach so. Also das, die sind so unmerklich nach kurzer Zeit. Das ist schon ganz nett.
Mhm.
Ja, zum Film zurück.
Worum geht's?
Also er heißt Killer's Bodyguard auf Deutsch. Auf Englisch, also uns hat man mal wieder offensichtlich nicht zugetraut, Hitman's Bodyguard zu verstehen. Deshalb heißt er auf Deutsch Killer's Bodyguard.
Ah, darum geht's nicht. Es geht um die Rechte.
Ja, okay.
Das haben wir doch 15 Mal schon diskutiert. Nee, ja, andere quatschen das danach und dann ärgere ich mich wieder, wenn ich Podcasts höre.
Gut, also.
Gerade wieder in dem einen amerikanischen Podcast haben sie ja so Quatsch gesagt, weil sie es bei uns falsch gehört haben, weil du es falsch gesagt hast.
Ah, verdammt. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Wir haben unsere Hauptfigur gespielt von Ryan Reynolds. Er heißt in dem Film Michael Bryce, glaube ich. Ja, Michael Bryce. Er ist, wie er selbst sagt, AAA-rated Personal Security irgendwas Typ. Also mit anderen Worten, er ist Personenschützer. Wir sehen am Anfang, wie er so seinen Job erledigt, also irgendwelche hochprofilierten Menschen, die offensichtlich Angst um ihr Leben haben müssen, entweder weil sie getötet werden sollen oder weil sie entführt werden könnten oder sonst wie. Also gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man Personenschutz bräuchte. Führt er eben durch oder begleitet er eben mit seinen Sicherheitsdiensten auf dem Weg durchs Leben und ist da sehr professionell und verdient offensichtlich sehr gut. Gleich in der Eröffnungsszene sehen wir, wie er sich ankleidet in einem wirklich üppig ausgestatteten Haus mit teuersten Sachen und schicken Anzügen und so. Das ist alles schon sehr stylisch. Und ja, leider verliert er dann einen Klienten, den er eigentlich schon recht sicher glaubte, dort abgeliefert zu haben, wo sein Job endet. Der bedankt sich dann auch und das geht dann aber doch noch schief. Und das stürzt ihn in eine tiefe Krise, weil er dann eben natürlich, das ist nicht gut für dein Renommee, danach wirst du nicht mehr so hoch profiliert, engagiert von den ganz großen Fischen, wenn dir sowas mal passiert ist. Und naja, es kommt dann aber wieder ein Auftrag und der hat's in sich, denn parallel dazu lernen wir die von Samuel L. Jackson gespielte Figur eines Profikillers kennen. Aha. Und die beiden sind sich offensichtlich schon mal begegnet. Dieser Profikiller sitzt mittlerweile im Knast und soll eine Aussage machen in Den Haag vor dem Internationalen Gerichtshof, wo Gary Oldman, der einen weißrussischen Diktator spielt, der offensichtlich in seiner Karriere an der Spitze dieses Landes reichlich Gräueltaten begangen hat und jetzt eben vor Gericht steht. Und offensichtlich finden sie keine belastbaren Beweise gegen ihn, weil da braucht man jetzt halt Zeugen. Das ist ein bisschen quatschig, dieser Part, weil sie haben irgendwie einen Zeugen, der Part des Films ist so dafür gedacht, dass wir verstehen, wie grausam Gary Oldman vorgegangen ist, damit wir das so kapieren. Und das wird dann eben in einer Rückblende erzählt, in einer die dann rückblendet aus dem Gerichtssaal, wo gerade eine Zeugenaussage darüber gemacht wird. Und diese Zeugenaussage wird dann vor Gericht nicht anerkannt, aus Gründen, wo jeder, der schon mal irgendwie ein bisschen was mit Recht, Gericht und Rechtsprechung und Zeugen und so weiter zu tun oder dass sich da wenigstens ein bisschen belesen hat oder nur auch mal zwei Tatorts gesehen hat, da rollen sich dir die Fußnägel hoch an. Das ist grotesk kaputt, was die da sagen.
Okay.
Aber egal, jetzt heißt es halt, wir haben hier keine Zeugen und jetzt müssen irgendwie Zeugen kommen. Und dieser Zeuge, den man da eben vorladen möchte, ist jener Samuel L. Jackson, super Killer und der im Knast sitzt in England. Und er soll dann nach Den Haag gekarrt werden und über verschiedenste Verwicklungen bekommt jetzt unser ehemaliger Personenschützer die Aufgabe, diesen ehemaligen Killer zu beschützen auf dem Weg nach Den Haag und die beiden sind sich in ihrer Karriere schon ein paar Mal begegnet, weil der eine wollte offensichtlich schon ein paar Mal die Klienten des anderen abknallen und demzufolge haben wir jetzt so ein Odd-Couple-Movie, so einen klassischen, wie das in den 80er Jahren hatten wir solche Actionfilme oft, wo so zwei Leute zusammengeworfen werden, müssen was schaffen und können sich aber eigentlich gar nicht leiden. Also das folgt so diversen Versatzstücken von klassischen Actionfilmen. Und wird dann recht schlagfertig und auch recht lustig so abgefrühstückt. Das Ganze setzt jetzt keine Genre-Konventionen neu und hat auch einen Haufen Schwachstellen so zwischendrin. Also diese Gerichtssache, um das Ganze zu motivieren, ist nur eins von den größeren Plotholes. Aber darauf kommt es auch nicht an so richtig.
Okay. Also er lebt dann doch eher von der Action.
Er lebt von der Action und er lebt von dem permanenten Gezeter der beiden. Also wir haben hier zwei sehr unterschiedliche Figuren. Also zum Beispiel in eine Schießerei geht die Samuel L. Jackson Figur zum einen wild fluchend, dann ist er natürlich Profikiller, also kann er sehr gut schießen, aber das hindert ihn nicht daran, auch öfter mal angeschossen zu werden, was ihm auch irgendwie dauernd passiert, dauernd blutet er irgendwo und geht irgendwie kaputt. Und der andere, Ryan Reynolds, die Schützerfigur, geht eben immer sehr viel analytischer vor und überlegt, was wäre jetzt das, wo man mit dem geringsten Impact und dem geringsten Risiko hier durch diese Situation durchkommt. Und während er noch überlegt, handelt der andere bereits und macht allen möglichen Unfug. Und am Ende kommen sie dann da immer irgendwie raus, aber danach müssen sie sich halt wieder 10 Minuten anschreien, auf die eine oder andere Art.
Okay. Hm.
Und natürlich sind da auch noch ein paar Frauengeschichten reingerührt. Wir haben also eine Figur, die an Ryan Reynolds hängt. Das hängt alles mit dem Auftrag zusammen. Das ist so eine Interpol-Polizistin, die ihn verlassen hat und das alles, und da will ich jetzt auch nicht alles verraten. Also da gibt es eine Frauenfigur, die an ihm hängt, und an Samuel L. Jackson hängt auch eine Frauenfigur, gespielt von Salma Hayek, die auch im Knast sitzt und wundervolle mega Wutanfälle kriegt und flucht wie ein Hafenarbeiter. Und wirklich, die sitzt immer im Knast und dann kommen irgendwelche Leute zu ihr rein und wollen irgendwas von ihr. Und dann kriegt die Wutanfälle und schreit rum auf Spanisch und auf Englisch. Also das ist wirklich toll. Also Salma Hayek, ganz große Nummer in dem Film, auch wenn es nur ein paar kleine Szenen sind. Ich musste immer sehr schmunzeln. Okay. Und man merkt dem Film ein bisschen an, dass er sich nicht so richtig entscheiden kann zwischen knallharter Action, das ist schon auch blutig, also da wird auch schon viel gestorben und viel geschossen und blutig und alles. Aber jetzt ohne jetzt eine besondere Gewaltexzesse zu feiern, ohne dass die Kamera jetzt besonders irgendwie auf platzenden Köpfen oder auf besonders viel Blut drauf bleibt, so, aber habe jetzt auch nicht nachgeschaut, was er für ein FSK hat. Ich würde vermuten 16 oder sowas, aber es ist von der Seite ist es ein Actionfilm, und dann hat es aber auch viel so Comedy-Elemente, wo du das Gefühl hast, die wollten da so ein bisschen das auflockern und zwar so recht doll auflockern. Also es ist schon die meiste Zeit lustig. Also es sollte eigentlich definitiv eine Actionkomödie werden. Und dazu passt, finde ich, das Level an visueller Gewalt nicht so ganz, aber es ist jetzt kein Logan oder sowas, also da darf man mich jetzt auch nicht falsch verstehen.
Okay.
Und was ganz, du wolltest was fragen, oder?
Ja, mir ist noch nicht klar, findest du das jetzt gut oder findest du es eher so meh? Also weil du schwankst, also für mein Gefühl, schwankst du zwischen, ah oh ja, das ist gut und das so, ja, das muss man haben.
Das sind so diese zwei Eindrücke, die man hat, wenn man, während man ihn guckt, ist es gute Unterhaltung.
Okay. Absolut
lustiges Popcorn-Kino, ein bisschen Action, ein bisschen Spannung.
Du hast dich also nicht gelangweilt.
Ein paar Witze, ich habe mich nicht gelangweilt.
Okay.
Sobald man nochmal anfängt, drüber nachzudenken, merkt man, dass es sehr generische Action-Comedy-Durchschnittskost ist. Okay, also den werde ich ja wahrscheinlich relativ schnell wieder vergessen. Das ist, der macht nichts neu, was andere noch nicht gemacht haben. Der erfindet nichts neu. Und wie gesagt, so ein paar Logiklöcher hat er schon auch. Visuell und vom Drehbuch hätte man da, glaube ich, vor allen Dingen mit den Darstellern noch sehr viel mehr rausholen können.
Mhm. Wie ist das Verhältnis zwischen den Darstellern? Also merkt man, dass die gut miteinander funktionieren? Also
ja, also ich fand schon. Also von den beiden Hauptfiguren ist das gut gespielt, aber ich finde, das Skript hätte ihnen noch mehr gutes Zeug einfach hinlegen können, auch mehr bessere Dialoge. Da wäre noch was gegangen. Also die beiden machen das natürlich sehr solide, auch Gary Oldman natürlich toll, spricht viel Russisch in dem Film.
Okay. Sein Russisch kannst du wahrscheinlich nicht beurteilen, oder?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil das auch immer so ganz schlimm wegnuschelt, dass man sowieso fast nichts versteht.
Okay.
Wird auch nicht untertitelt, ist geil, musst du dann so aus den er redet dann halt irgendwie 3 Sätze Russisch und da kommt kein Untertitel. Und dann redet er danach so ein bisschen Englisch mit hartem russischem Akzent. Ist ganz nett gemacht irgendwie auf eine Art. Und daraus ergibt sich dann entweder, was er vorher gesagt hat, oder es ergibt sich irgendwie aus dem Kontext.
Das finde ich cool. Also mag ich ja, wenn Filme das so machen, dass sie dir da andere Sprachen hinwerfen und dir geht's halt einfach so wie den Protagonisten, die da mit in der Szene sind und die Sprache nicht sprechen und dann, ja, erfährst du das und musst nicht Text lesen, sondern ja, du verstehst es oder du musst es nicht verstehen. Fertig.
Genau.
Finde ich gut, mag ich.
Ja, Samuel L. Jackson ist im Grunde wirklich so eine Art Comic Relief auch ein Stück weit, weil der hat die meisten Gags gepachtet in dem Film und auch so ganz ungewöhnliche Szenen. Zum Beispiel fängt er einmal in einer Szene in der Autofahrt an, so Bluesgesang anzustimmen von sich aus und loszusingen.
Okay.
Und erst gefällt das der anderen, also der Ryan Reynolds Figur erst nicht. Und in einer, entweder ist das eine zweite Szene oder ein bisschen später, so quasi die Fortsetzung, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig, stimmt er damit ein und singt mit. Und es sind so Momente, wo du denkst, so, was macht der Film gerade jetzt? Was soll das werden? Aber erstaunlich gut, also es hat mir gut gefallen, wie der gesungen hat. Also so, der sollte eine Bluesband gründen. Ich weiß nicht, ob er in die Richtung mal irgendwas gemacht hat, aber also das war schon,
keine Ahnung,
war schon ganz lustig. Und wie gesagt, der Film erzählt viel in Rückblenden, so, das ist so ein Stilmittel, was er auch, glaube ich, irgendwie hätte ein bisschen cleverer und so einsetzen können. Man weiß das dann schon immer, wenn dann irgendeiner anfängt, ja, da habe ich damals mal, und dann weißt du genau, ah, jetzt sehen wir, jetzt sagt er noch anderthalb Sätze und dann kommt wieder die nächste Rückblende und genau so ist es dann auch. Mhm. Also die Stilmittel, die so verwendet werden, die sind schon sehr generisch, man kennt das alles und man weiß genau, was einen erwartet, wann was kommt. Aber es soll nicht heißen, dass er mir keinen Spaß gemacht hat. Unbedingt dranbleiben am Ende vom Film. Es gibt kurz vor Ende, darf ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt eine Szene, wo unsere Figur von Ryan Reynolds vor der Kamera, so in der Mitte des Bildes vor uns sitzt, in die Kamera schaut und einen Monolog hält, während im Hintergrund unfassbare Action abläuft. Okay. Und er vollkommen davon unbeeindruckt ist. Da gibt's Gründe für, das will ich jetzt alles nicht darlegen. Er ist vollkommen unbeeindruckt davon, was da im Hintergrund abgeht und hält diesen Monolog und im Hintergrund bricht fast die Welt zusammen, sag ich mal, so von Action, vom Ausmaß. Das okay. ist sehr, sehr lustig gemacht und also die Szene ist so, er spricht vollkommen ernst und monoton seinen Monolog und im Hintergrund geht's halt los und er guckt da nicht hin, so Real Man Don't Look at Explosions mäßig.
Mhm.
Und die Szene fand ich sehr gut gelungen und sehr lustig gemacht. Und davon gibt es ein Outtake als Post-Credit-Scene. Unbedingt dranbleiben, das ist großartig. Also wenn ihr den guckt, nicht vorm Ende ausschalten. Okay. Das sollte man nicht verpassen.
Okay, cool. Ja.
Ja, also insgesamt, ich würde ihm jetzt mal 7 Punkte geben oder 7,5, sowas in der Richtung. Wie gesagt, hat beides seine Schwächen. Nicht. Bitte?
Beides geht nicht.
Beides geht nicht, dann mache ich 7,5. Okay. Für einen Actionfilm, der sehr generisch ist, aber der mir Spaß gemacht hat.
Okay.
Sehr gut. Du musst das oben hinschreiben, nicht da.
Ich habe es oben auch schon hingeschrieben, nur damit
wir es sehen. Okay.
Wir fuschen nämlich immer während der Sendung schon in unserem Dokument herum. So.
Ist es.
Bevor wir jetzt zum nächsten Thema weiterfuschen können, gehen wir an die Bar, also jeder an seine oder so ähnlich.
Also ich werde sitzen bleiben, denn das Zeug steht hier auf meinem Schreibtisch.
Ach, das ist ja wieder gut. Ich muss hier den weiten Weg hinter meinen Tresen machen mit meinem langen Kabel.
Ich fange mal an.
Ja, fang ruhig an. Ich hol mal Eis raus.
Das hat man wahrscheinlich nicht gehört.
Ich habe was gehört.
Du hast was gehört, okay.
Ja.
Ich habe heute mal quasi ein klassisches Herrengedeck. Ich habe einfach zwei Dinge, die ich schon öfter getrunken habe. Ich habe eine Flasche Bullet Bourbon, woraus ich mir einen schönen Bourbon genehmigen werde, pur. Mhm. Und ich habe dazu ein Brooklyn East IPA. Ich bin also heute voll in der amerikanischen...
Herrengedecksmodus.
Und zwar im US-amerikanischen Herrengedecksmodus sozusagen. Mhm.
Ja,
und bei dir?
In Hamburg ist es doch dann der Boilermaker nennen die das doch, oder?
So nennen die das, ja.
Ja, im Lillion. Ich war
in der Boilerman Bar. In der Boilerman Bar.
Ja, genau. Was habe ich gesagt?
Lillion.
Ja.
Da möchtest du kein Bier trinken, das macht man nicht.
Habe ich auch schon oft genug gemacht.
Ja, ich weiß. Weiter im Text.
Weiter im Text. Ja, ich war kurz davor, mir einen B&B zu mixen, trinke aber jetzt auch amerikanischen Whisky, aber einen Roggenwhisky und werde mir da jetzt langsam nach und nach einen Old Fashioned draus basteln. Ich habe jetzt hier Bullet Rye genommen, weil ich den sehr gerne trinke. Außerdem finde ich.
Weil ich Bullet Bourbon habe und es dann gut zusammenpasst.
Genau, es passt gut zusammen und ich hatte vorhin schon Bullet, sodass ich jetzt ja einfach nur quasi Gleiches mit Gleichem vergelt. Nee, also
beim Thema bleibst.
Genau. Und ist denn und heute los, Herr Giesbert? Ein bisschen
unkonzentriert. Während du rührst,
ja,
erzählst du uns von einem Spiel. Nein?
Ja. Ich muss nur schnell wieder zur Aufnahmestation laufen und die nächste Kapitelmarke anwerfen, sonst ist doch wieder alles durcheinander. Haben wir auch letzte Woche ausführlich geklärt. Genau, es ist, ich habe vor, wann war das, vor 2 oder 3 Wochen habe ich erzählt, dass es The Da Vinci Haus rausgekommen ist und, oder so, ich habe es entdeckt, ist nicht rausgekommen und das habe ich gezockt, weil ich eben so gerne The Room spiele und The Room ja irgendwie nur sehr selten neue Versionen auf den Markt wirft und jetzt war es an diesem Wochenende soweit, dass die neue The Room Version rausgekommen ist. Und ich deswegen endlich wieder dazu kam, mir in dieses Spiel einzutauchen. Ich bin leider noch überhaupt nicht sehr weit gekommen. Deswegen ist es auch mehr so der Hinweis an alle die, denen es ähnlich geht wie mir und die gerne The Room spielen. Es ist die neue Version rausgekommen, die heißt Old Sins. Und ja, sie fühlt sich so an, wie The Room sich anfühlt. Also so richtig poliert. Sie sieht toll aus. Man hat wieder dieses komische Okular, wo man da die Sachen durchgucken muss und verstellen muss. Es sind schöne Rätsel. Es sind tolle, kluge Rätsel. Es sind insbesondere auch Rätsel, wo du Sachen in einem Bereich findest und sie dann woanders einsetzen musst. Das heißt, du musst auch im Hinterkopf behalten, so, warte mal, das habe ich doch schon mal an der und der Stelle gesehen. Das heißt, du gehst dann wieder raus aus dem Raum, gehst woanders hin oder du guckst in irgendwas rein, was dann da so auf dem Tisch rumsteht. Du bist natürlich wieder in einem Zimmer, im Dachboden und irgendeine wilde Geschichte wieder, aber es ist auch alles egal, weil es einfach so wundervoll The Room-mäßig ist. Und dann hast du eben in dem Raum hast du, oder in dem, also da steht so ein Puppenhaus und das untersuchst du. Und dann findest du halt in einem Raum in dem Puppenhaus findest du irgendwas, was du dann an einer anderen Stelle außen wieder irgendwo einsetzen kannst, dann passiert da wieder irgendwas. Und ach, es ist, ist richtig schön. Wir haben kluge Lösungen gefunden für diese Frage, die ja bei dem Spiel immer so ein bisschen auftaucht. Da sind immer ganz viele Kisten, in Schachteln, dann fährt irgendwas hoch und runter und so physikalisch ist es immer so ein bisschen fragwürdig, insbesondere, dass die Teile dann eigentlich ja viel zu klein sind, wenn du nah rangehst und sie aber trotzdem immer noch eine vernünftige Größe haben, aber haben sie diesmal auch wieder sehr schön gelöst. Ist einfach, fühlt sich an wie The Room, ist toll, macht einfach riesig viel Spaß und kann man kaufen. Ich werde es wahrscheinlich jetzt in der nächsten Woche durchgespielt haben, vermutlich. Und dann kann ich ja nächste Woche nochmal in Ruhe darüber reden. Aber nur mal für alle, die Fans sind von The Room, ist was Neues da. Man kann wieder spielen.
Nachschub, Drogen.
Ja, nee, ist ja wirklich. Aber Drogen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, meinen Old Fashioned zu trinken. Also ich habe ihn noch nicht mal fertig mit dem Finger gerührt.
Das ist ein Skandal.
Ja.
The Room, ich habe den Einser sehr, sehr gemocht. Aber dann hat es mich irgendwie verloren. Ich weiß gar nicht wo, im Zweier oder im Dreier. Hat es mich irgendwie so,
also ich
war dann so ein bisschen der Elan weg.
Ich hatte im Dreier auch so Schwierigkeiten. Da war mir dann der Raum zu groß. Du bist ja dann immer von einem Raum zum nächsten gelaufen, dann musst du hier wieder 2 Sachen machen, dann ging es ins nächste. Aber es bezog sich alles nicht mehr so. Es war nicht mehr so dieses eine riesige Objekt, was du lösen musst. Sondern es ist halt so ein, Es war halt irgendwie so ein Gebäude, was du lösen musst. Und aber pff, ja, das war irgendwie komisch. Und da du dich halt auch nicht so bewegst, wie du dich in einem Shooter oder sowas bewegst, dass du frei rumläufst, sondern du tippst immer und dann ist da offensichtlich eine Tür, aber irgendwie soll die Tür nicht sein. Das heißt, du tippst auf die Tür drauf und du kannst nicht mal dahin laufen gegen die Tür. Das war dann so komisch. Und jetzt ist es zumindest bisher auch wieder so, dass du quasi ein großes Objekt auf dem Tisch hast, was du bearbeiten musst. Und das macht es sehr schön.
Okay, also sozusagen zurück zu alter Stärke.
Genau.
Könnte man argumentieren.
Kann natürlich sein, dass das jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, drei, vier Stunden Spiel sich wieder ändert und man doch irgendwie durch das Gebäude, wo man ja sich drin befindet, auch noch durchläuft, aber bisher fühlt es sich nicht so an. Aber kann natürlich trotzdem sein, dass das irgendwie dann komisch ist.
Ja gut, das kannst du ja dann nächste Woche berichten, wenn du etwas weiter bist.
Genau, ich weiß zwar nicht, ob ich komplett durchkomme, aber ich werde ein Stückchen weiterkommen. Ich werde am Freitag, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, da erzähle ich nächste Woche dann auch, wie es war, zum ersten Mal einen Escape Room machen.
Uhuhu, ich bin gespannt.
Ja, wir haben nämlich meinem Cousin zum Geburtstag geschenkt. Und da werden wir nächsten Freitag zu viert mal reingehen und uns das anschauen, wie das ist. Ja.
Ja, ich bin sehr gespannt. Das wollte ich auch schon immer mal machen. Ich glaube, wir hatten das Thema hier mal kürzlich.
Mhm.
Und ja, da musst du unbedingt berichten.
Mhm. Habe ich ja schon zwei Themen nächste Woche. Da brauche ich ja wieder keinen Film gucken. Pfui, Giesbert.
Pfui,
bitte. Also wirklich.
Kannst du das bitte nur sagen, wenn die Aufnahme nicht läuft?
Du hast hingegen jetzt nicht auch noch einen Film geschaut, aber trotzdem Schauspielern zugesehen. Ist das richtig?
Fast. Ich habe etwas geschaut, das auf einer Bühne stattfindet, aber Schauspieler ist schon wieder so, ja, einer davon ist, oder eigentlich ist das schon Schauspiel, aber es ist nicht direkt Theater in dem Sinne.
Aber also hier war steht Goethes Theater. Faust.
Ja, pass auf. Du erinnerst dich, wir waren mal bei Philipp Mosetter und Michael Quast und das Stück hieß Schiller-Verrat und hinten scheint die Sonne oder sowas in der Art.
Das war so gut.
Richtig. Und weil das so gut war und es so viele Jahre her ist und ich da immer von geschwärmt habe, dass das so lustig war, hat meine Freundin unter anderem mir da zu Weihnachten eine Karte geschenkt. Und zwar zu Philipp Mosetter und Michael Quast, Goethes Faust 1.
Ach.
Und dann sind wir da hingegangen. Und dann läuft das im Grunde sehr ähnlich ab, wie das, was wir damals zum Thema Schiller erlebt haben. Ich habe auch gesehen, das Schiller-Stück wird immer noch aufgeführt, gelegentlich. Man kann das immer noch schauen. Mosetta und Quast spielen das immer noch hin und wieder mal in Frankfurt. Also um das kurz zu erklären, was da passiert. Die beiden, also Philipp Mosetta wird charakterisiert in den Werbetexten als die personifizierte Fußnote. Und das trifft es ziemlich gut, denn was da eigentlich geschieht ist, auf der Bühne stehen zwei Schreibtische, zwei Stühle, zwei Schreibtischlampen und auf jedem Tisch steht, weiß ich nicht, eine Flasche Wasser oder eine Flasche Wein oder sowas und ein Reklamheft von dem entsprechenden Stück, in diesem Fall eben Faust. Und jetzt fängt Michael Quast an, aus Faust vorzulesen und das Ganze gleichzeitig so ein bisschen wie zu spielen. Also er liest, aber gleichzeitig erhebt er seine Stimme, wenn das da erforderlich ist. Also da wird mit sehr viel Inbrunst gelesen und fast schon das Ganze miterlebt, nacherlebt, durchlitten oder je nachdem, was gerade da die Buchstaben vorgeben. Und dann kommen immer wieder von Mosetta Unterbrechungen, Kommentare, Dinge, wo er Hintergründe zum Thema Goethe erklärt, was da gerade gewesen ist, als er das geschrieben hat. Oder generell einfach nicht zufrieden ist mit der Performance von Herrn Quast und sagt, dass man das ganz anders darlegen muss, weil da ja folgende Interpretation anzusetzen ist und da dies und das hinter der Szene dahinter steckt, was uns hier der Autor eigentlich sagen will. Und das ganze Fazit, das Stück ist im Grunde in den ersten 30 Versen ist der gesamte Faust angelegt und später wiederholt er sich nur noch. Und der Inhalt von Faust ist im Grunde, ist es ein Stück über das Scheitern, ein Stück über das Ach. Also das Wort Ach ist sehr wichtig im Faust und Warum das so ist und wie das genau ist, das erfährt man eben in diesem Stück in, ich weiß nicht, etwas über 2 Stunden, würde ich schätzen, in allen Einzelheiten. Da wird natürlich nicht der gesamte Faust vorgelesen, das würde nicht reichen, aber schon die Art, wie es eingebaut ist, dass da immer wieder Teile ausgelassen werden, ist dann so, ja, das ist ja eine berühmte Szene, die können wir bei diesem Auditorium, denke ich, als bekannt voraussetzen und deshalb können wir die weglassen und fortfahren tun wir jetzt und dann warst du irgendwie, du warst bei Vers 312 und so und dann, gut, dann fahren wir jetzt fort mit Vers 1219 und dann ist es so, was, da fehlen aber ein paar. Dann, ja, das, da wird dann wild hin und her gesprungen und also es geht schon irgendwie so halbwegs chronologisch da durch, aber hin und wieder wird dann auch mal so Rückbezüge genommen und irgendwann fängt Mosetta an, aus seiner eigenen Kindheit zu erzählen und wie er da irgendwie auch in Analogie zu was Goethe erlebt hat, als er das geschrieben hat, wo er irgendeiner Frau nachgestellt hat und dann, ich habe ja auch mal einer und dann erzählt er da irgendeine Geschichte aus seiner Jugend und das ist oft dramatisch bis tragisch und wirklich sehr unterhaltsam, mit viel gelacht.
Es kommt gerade so wieder, wie das damals war, als wir diese Schiller-Aufführung gesehen haben.
Mhm. Ich hatte auch, ich tat mich schwer, sozusagen zu vermitteln, was an diesem Schiller-Ding so gut war. Also warum ich das damals so gemocht habe. Und ich glaube, meine Freundin, die mit mir da hingegangen ist, wusste nicht so wirklich, was sie erwarten soll, obwohl sie die Karten ja verschenkt hat, aber sie wusste halt, okay.
Sie hat die Karten verschenkt, du hast dich total drauf gefreut, sie ist halt mitgegangen und war am Ende
begeistert, also ich fand es gut.
Sehr gut.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das nur annähernd das war, was sie sich so erwartet hatte, nach dem, was ich erzählt habe, was das ungefähr ist. Mhm. Das war auch nicht so ganz aus ihr rauszukriegen, aber sie war gut unterhalten. Und es gab sehr viel Applaus, also ich glaube, das Publikum fand es auch gut, ob die wussten, worauf sie sich einlassen oder ob die das Schiller-Stück vorher gesehen haben, das wusste ich natürlich alles nicht, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass selbst ich mit meinen vielen Jahrzehnten, die ich mittlerweile alt bin, da beitragen konnte, den Altersdurchschnitt deutlich zu senken. Das ist also so ein grauhaariges Bildungsbürgertum gewesen, ach, was bitte, da im Auditorium saß, aber das muss nicht so sein, denn das kann man, glaube ich, auch als jüngerer Mensch gutheißen, was da passiert. Also nur offensichtlich finden die den Weg dahin nicht.
Weißt du noch, wann wir das gesehen haben? Ich würde behaupten, haben wir beide noch aktiv studiert. Das heißt, wir waren noch keine 30.
Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, der Martin war damals auch dabei, gell? Wir waren zu dritt.
Kann sein. Fall.
Ja.
Ja, und ich meine, irgendwie am nächsten Tag oder so, ist irgendwie noch, entweder meine Eltern sind da nochmal rein, weil ich so begeistert war und denen das empfohlen habe. Oder
ist irgendwen noch hingeschickt?
Ja.
Ja, ich wüsste jetzt leider auch nicht, wie ich zu dieser Information komme, ob ich jetzt meine Facebook-Timeline durchsuchen kann oder wie.
Wahrscheinlich gab es noch kein Facebook.
Ja, deshalb, ich hab gerade keinen richtigen Weg, wie ich jetzt rauskriegen sollte.
Gar nicht.
Wann wir da gewesen sind.
Es ist wahrscheinlich einfach Vergangenheit.
Genau.
It's in the past. Ich habe gesehen, ja, die spielen jetzt auch noch ein paar Mal hier in Frankfurt.
Ja, definitiv. Also da geht
Auch Schiller spielen sie noch, dann Grimms Märchen. Grimms Märchen, eine Warnung. Und Sex and Crime Balladen. Gelesen und erlitten von Michael Quast. Das kann ich mir auch schon vorstellen, wie lustig das wird.
Er ist ja eine sehr expressive Persönlichkeit. Mhm. Er erinnert, wenn man recht weit hinten sitzt und ihn nicht so genau erkennen kann, weil er halt doch recht weit weg ist. Das Ganze ist mikrofoniert, also das ist kein Problem, ihn zu verstehen. Und man sieht durchaus an den großen Gesten, ist er doch ein erfahrener Theatermensch. Das funktioniert schon, aber wenn du ihn von weit weg siehst, erinnert er irgendwie ein bisschen an den etwas jüngeren Harald Schmidt. Das ist ganz lustig. So von seiner Gestik und so weiter. Also es ist irgendwie interessant. Ja, das war das. Also gesehen in dem, ja, was ist das? Kabaretttheater Die Käs in Frankfurt in der Waldschmidtstraße. Mhm. Genau auf der anderen Straßenseite vom Mosanturm, wo wir das damals, das Schiller-Stück gesehen haben.
Naja, na gut. Und empfehlenswert. 8, 9, 10 Punkte, so.
Ja, so. Also ich glaube, Schiller fand ich besser, muss ich sagen. Insofern, wenn ich Schiller 9 gebe, dann sind das hier 8.
Okay. Sehr gut. Ich bin in der letzten Woche nicht viel zum Fernsehen schauen gekommen. Eigentlich nur am Wochenende. Du hattest mir am Freitag zugerufen, welchen Film du schauen würdest. Aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Muss ich jetzt ein bisschen länger ausholen. Ein YouTuber, dem ich gerne schaue, der über Essen YouTubes macht, hat mal auf seiner
Website. YouTubes nennt sich Videos.
Ja, Videos macht.
YouTubes macht. Ja. Das hat noch nie jemand vor dir so gesagt.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich sagen soll, er YouTubet.
Weißt du? Das ist wahrscheinlich sogar gängiger, oder?
Ich habe keine Ahnung. Ja. Jedenfalls, er macht Videos, also Essen, Kochvideos. Ein Franzose, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, sehr, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und der hat auf seiner Webseite was veröffentlicht gehabt über, wo man sich so zufallsgeneratormäßig, Pseudo-Zufall, Rezepte für bestimmte Sachen geben lassen kann. Und da habe ich mir gedacht, das kann nicht so schwer sein. Das musst du ja auch hinkriegen irgendwie, weil ich hatte eigentlich überlegt so, ach, ich würde gerne seine Zutaten, die er da hat und die Sachen, die er da hat, würde ich gerne noch ein bisschen aufbohren können. Da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht so schwer sein, das kannst du ja mal versuchen. Habe mich dann hingesetzt und habe, ja, die Programmiersprache, zu der ich am einfachsten Zugriff finde, und zwar das VBA, was in Excel dabei ist, weil das halt ist da auf der Maschine, kann ich sofort loslegen und da brauche ich nicht noch irgendwie eine Umgebung zu installieren und so ein Kram habe ich ja alles nicht hier installiert, weil ich ja eh nie, also ich habe glaube ich, seitdem ich meine Diplomarbeit abgegeben habe, nicht mehr programmiert, weil das auch so ein bisschen traumatisch war, da diese Diplomarbeit zu programmieren und zu schreiben. Und vielleicht habe ich in der Firma mal irgendwie 15 Zeilen programmiert. Ach nee, ich habe ja in der alten Arbeit habe ich ja sogar JavaScript, naja, egal. Aber jedenfalls nicht so entwickelt, sondern einfach so irgendwie ein paar Zeilen Code geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht so schwer sein und habe halt irgendwie auf seiner Webseite mir erstmal den Code, den er da in wahrscheinlich auch JavaScript oder so hinterlegt hat, runtergeholt und habe dann entsprechend das übersetzt und dann schon angefangen, das ein bisschen weiter aufzubohren. Überlegt, ah, was kannst du hier noch machen, was kannst du da noch machen? Und dann ist mir irgendwann eingefallen, so, warte mal, du könntest es ja eigentlich auch versuchen, fürs Handy zu programmieren. Das kann ja auch, also das muss ja irgendwie auch gehen. Und habe dann eben Xcode aufgemacht und
Hattest du drauf oder musstest du das erst installieren?
Nee, das hatte ich irgendwie drauf. Ich hatte irgendwie vor, weiß ich nicht, 5 Jahren mal gedacht, so, ach ja, so Xcode, das könntest du ja eigentlich schon mal lernen. Aber wenn du kein Projekt hast und es nur einfach lernen willst, das funktioniert halt nicht. Also mir geht's
jedenfalls ja, so. Da gebe ich dir recht. Ja, ich habe mir damals auch mit Not und Mühe ein Projekt aus dem Arsch gezogen, damit ich was zu tun habe, ja.
Genau. Irgendwie, wenn man ein Ziel hat, wenn man weiß, okay, am Schluss möchte ich das und das haben, dann funktioniert das, aber sonst funktioniert es halt nicht. Und Xcode hatte ich sogar offen, weil ich irgendwie es nicht vernünftig hingekriegt habe, diese scheiß HTML-Datei zu öffnen als HTML-Code und nicht als zeig mir die Webseite, sogar Texteditor hat sie gepasst, anstatt einfach HTML auszugeben. Naja.
Echt? Okay. Das hätte ich jetzt von Textedit nicht erwartet, aber.
Nee, hätte ich auch nicht. Auch
sowieso
aber,
also, nicht benutzt.
CSS und so hat es alles ignoriert, aber die HTML-Sachen hat es alle klanglos angezeigt und den Rest einfach versteckt.
Hm, okay.
So, da hast halt eine HTML-Webseite, die sieht dann aus wie. Bleh. Ja. Jedenfalls habe ich dann ein bisschen recherchiert, weil ich habe halt echt keine Ahnung, ich weiß ja noch nicht mal, wie ich überhaupt irgendwas da auf dem Handy-Display erzeuge und das dann quasi von hinten anspreche oder so. Also so gar nicht. Und habe dann einfach ein bisschen rumgesucht und habe dann eigentlich einen ganz coolen Kurs gefunden von Ray Wenderlich, wahrscheinlich Wenderlich. Der hat da, wenn man sich irgendwie zum Newsletter anmeldet, dann gibt's das erste Projekt in seinem iOS Apprentice Buch. Das sind dann aber auch, weiß ich nicht, 175 Seiten, also das erste Projekt. Wo man halt so quasi so ein Minispiel lernt, irgendwie, du schiebst einen Slider hin und her und musst halt, also der geht von 0 bis 100 und du musst halt, du kriegst eine Zahl vorgegeben und musst halt die Zahl treffen und das programmierst du dann. Und dabei lernt man halt alles mögliche. Ich habe das dann nicht genau nachprogrammiert. Ich habe immer die Sachen genommen, die er erklärt hat, habe sie in mein Projekt eingebaut, habe mir dann überlegt, ob ich es brauche, habe aber quasi das Konzept, also wenn ich einen Slider ansprechen kann, dann kann ich ja auch mir überlegen, wie ich ein Label ansprechen kann oder wie ich einen Switch ansprechen kann oder wie, keine Ahnung, wie die alle Dinge alle heißen. Das versteht man ja dann nach und nach, dass man die irgendwie da mit verknüpfen muss und ansprechen muss und so weiter. Und ich fand das Buch jetzt eigentlich ganz cool, aber eben nur das erste Kapitel ist kostenlos. Der Rest kostet, glaube ich, so 50 Euro oder Dollar oder sowas, was halt schon irgendwie echt ein bisschen Geld ist. Und jetzt ist eben die Frage, kennst du oder hast du irgendeinen Kurs, wo du sagst, oh Mensch, da habe ich damals mal ein bisschen was über Swift und iOS-Programmierung gelernt? Oder vielleicht einer unserer Hörer, die ihr jetzt hier das gerade hört, wenn ihr sagt, ach, hier Swift, da gibt es den perfekten Kurs, der geht, ist da so und so, oder das und das Buch, kauft ihr auf jeden Fall das Buch. Damit habe ich alles gelernt und verdiene jetzt Millionen oder verdiene nichts und kann mir mein eigenes Zuhause-Rezepte-Datenbank-Verwaltungsprogramm programmieren. Das würde mir ja schon reichen und würde mich sehr fröhlich machen. Ja. Hast du was?
Ja. Ich habe mir damals, ist jetzt natürlich nicht mehr aktuell, weil ich habe das, das ist locker 2 Jahre her bei mir. Mhm. Damals war Swift 2.0 aktuell.
Mhm, jetzt ist 4.
Genau, ich weiß. Damals habe ich das Buch Swift 2 von, ich glaube, das ist, lass mich nicht lügen, Galileo Computing, glaube ich. Mhm. Nee, Rheinwerk Computing. Mhm. Swift 2 von Michael Kofler gekauft. Das hat mir damals ganz gut gefallen. Und ich habe das benutzt parallel und da müsste man jetzt auch mal gucken, ob es da eine geupdatete Version gibt. Die Stanford-Uni kippt relativ viele von ihren Vorlesungen auch mit Slides und allem.
Deswegen habe ich Xcode installiert. Da habe ich auch mal diesen Kurs angefangen.
Genau, in iTunes U rein.
Ja.
Und ich habe jetzt mal auf die ganz auf die Schnelle gegoogelt und da gibt es zumindest noch einen Kurs Developing Apps with Swift for iOS 10. Ein Stanford-Kurs, die kosten auch nichts. Da sind zig Stunden Videomaterial. Also hier sehe ich mindestens mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, also 15, 20 Videos mit jeweils 1,5 Stunden. Da hast du also schon mal sehr viel Material.
Mhm.
Das ist jetzt möglicherweise, wenn es für iOS 10 ist, nicht mehr so ganz top aktuell, aber ich denke mal so das grobe
Die wichtigsten Konzepte. Mit. Natürlich gab es in iOS 11, gab es da nicht dann, dass die Apps miteinander reden konnten und so?
Oder was? Da gibt es immer Änderungen in allen möglichen Bereichen, aber ich sag mal, wie gesagt, das Große und Ganze, um das zu lernen, nimmst du da auf jeden Fall mit und dann musst du halt im Zweifel nochmal in die Doku gucken.
Mhm.
Also das wären so die zwei Sachen, die mir jetzt einfallen würden, wie ich es auch damals gemacht habe.
Okay.
Und ich habe es auch nicht so wahnsinnig weiterverfolgt, weil ich es beruflich auch nicht brauchen konnte zu dem Zeitpunkt, aber ich wollte es halt mal angeschaut haben. Und ja, habe mir damals auch ein kleines Projekt, was dann natürlich auch am Ende nicht wirklich jetzt irgendwie vorzeigbar geworden ist oder so. Man spielt halt so lange rum und nimmt sich so ein kleines Ziel vor die Augen und bastelt und macht und tut, bis man so ein Gefühl dafür hat, dass man sagt, okay, ich hab's soweit verstanden, jetzt müsste ich einfach noch sehr viel Zeit investieren, vor allen Dingen, um die Frameworks kennenzulernen.
Mhm.
Das Programmieren, die Sprache zu verstehen, die Syntax hinzukriegen, ist ja nicht die eigentliche Arbeit.
Nee.
Also das ist so, okay, die Syntax von der Sprache, das kannst du recht schnell.
Ja, das ist ja das Schöne bei Programmieren, wenn du eine kannst, das andere ist wie ein Dialekt lernen.
Genau,
also, aber so empfinde ich das. Weißt du, wenn du Hochdeutsch einigermaßen kannst, kannst du notfalls auch mal mit einem Friesen und einem Bayer, wenn die sich ein bisschen Mühe geben, kommst du zurecht. Und so ist es mit Programmieren ja nahezu auch. Außer jetzt mal abgesehen von Assembler und vielleicht Reverse Polish Notation oder so. Was bei uns also auf der Arbeit benutzen.
Okay.
Das ist ganz fies. So eine Stack-Sprache. nimm das, schmeiß auf den Speicher, also auf den Stack, nimm das, dann nimm eine Addition und dann hole so und so viel da oben wieder runter und fürchterlich in der produktiven Umgebung. Ernsthaft?
Oldschoolig, könnte man sagen.
Ja, aber
ja, also ich sag mal, natürlich kommen immer mal wieder neue Konzepte hinzu und so, und wenn du dann irgendwie so über die Jahre guckst, was du heutzutage so verwendest mit funktionalen Additionen zu eigentlich nicht funktionalen Sprachen und Closures und Lambda-Expressions und was weiß der Geier nicht alles, ist ja schon ein bisschen Musik drin und dann auch immer wieder neue Konzepte, neue Pattern und so weiter. Das muss man schon irgendwie auch immer wieder alles lernen. Aber ich glaube, die eigentliche Kunst in so einer Sprache, da hängt ja dann auch immer ein Framework dran. Also du programmierst ja nicht Swift, um Swift zu programmieren, sondern dahinter stecken ja die ganzen UI-Kit und was weiß ich, wenn du Game-Development machen willst, da Unity, Shader-Kit, was weiß ich was. Und dich da drin auszukennen, in diesen Frameworks und zu wissen, okay, ich muss hier nicht das Rad neu erfinden, da gibt's das, da gibt's das, da gibt's das. Und diese Frameworks sind ja riesig. Und zu wissen, wann du welches Ding zur Hand nimmst und welches Schweizer Taschenmesser dir wann, zu welchem Zeitpunkt wo hilft, das ist ja das Eigentliche, wo dann die jahrelange Erfahrung drin steckt. Und das ist das auch die eigentliche Arbeit beim Versuch, auf so eine neue Plattform umzusteigen. Ja. Und da muss man halt gucken, wie für so einen Sneak Peek ist mal relativ schnell fertig, aber um richtig gut zu werden, musst du dich da rein versenken für längere Zeit.
Genau, es kostet dann auch richtig Zeit, und wenn man das eben nur so nebenberuflich mal macht, ich erwarte ja jetzt auch nicht, dass ich hier irgendwelche großartigen Sachen entwickle, aber mir macht es gerade Freude und mal gucken, wie weit ich damit komme, und wenn Jenny und ich das benutzen können, ist ja schon mal super.
Also, cool. Ich will es sehen, wenn es fertig ist.
Ja, ich schick's dir dann. Du wirst dann mein erster Beta-Tester.
Juhu.
Heute habe ich auf der Arbeit das App-Icon gezeichnet.
So. Und das sagst du so einfach im Podcast?
Ja, in einem Meeting. Das hat ungefähr 30 Sekunden gedauert.
Ein Skribbel.
Ja, also ich habe es mit so einem Stift und so einem ehemaligen Baum gezeichnet. Weißt du, dieses weiße.
Ach, diese Dinger, ja. Ich habe das
auch benutzt bei euch.
Ja, ich hörte davon.
Ja.
Es gibt oft so, dass es so mehrere davon so an einem so einem Ding dran sind.
Ja, ja. Nee, ich hatte ein einzelnes, kleines.
Also ein einzelnes ehemaliges Bäumchen.
Ja, ja, ja.
Voll oldschoolig.
Ja, total.
Ja, ja. Gut.
Nee, das ist so Idee im Kopf und dann mal schnell so hingekritzelt. Das könnte vielleicht.
Der Giesbert kommt zurück unter die Coda, dass ich das noch erleben.
Ich werde vielleicht doch nochmal Nerd.
Naja.
Eher nicht.
Na, mal sehen.
Dazu macht es mir auch, also irgendwann kommt halt dieser Moment und so, das muss ich jetzt auch noch alles? Oh nee. Und dann reicht's wieder. Heute habe ich mit Constraints gearbeitet und versucht dass die Dinger alle am richtigen Ort liegen, und das nervt jetzt
schon. Und dass das alles responsiv bleibt auf unterschiedlichen Gerätegrößen und so, das ist viel Spaß, ja.
Ja, das macht echt keinen Spaß, das nervt einfach nur.
Naja, wenn man das Konzept wirklich komplett verstanden hat, ist es, glaube ich, halbwegs logisch, aber das Problem ist am Anfang, dass man da mit so viel Halbwissen, sage ich jetzt mal, oder so noch nicht ganz verstanden Sachen rangeht und da falsche Annahmen macht, und dann passieren Dinge, die man sich nicht erklären kann, und dann kann es frustrieren, ja.
Mhm. Ja, und ich habe auch halt falsche Labels und so einen Scheiß gewählt. Also irgendwie Textlabel anstatt einfach mehrere Texts und so. Ja. Naja, das wird alles noch.
Ich
lerne es noch.
Ja. Ja, am Ende bist du dann besser in Swift als ich, weil bei mir ist jetzt wieder 2 Jahre her und ich glaube, ich habe alles vergessen. Oder zumindest vieles.
Ja, ich kann ja dann alles erklären. Dann machen wir einen Swift-Podcast. Stefan erklärt Swift.
Oh Gott, das wird lustig.
Das wird ein ganz großer Spaß. Ich kann schon schleifen. Ist das gut?
Das ist total super.
Und Arrays, die habe ich sogar im Handbuch nachgucken müssen, weil ich wieder irgendwie aus irgendeiner anderen Sprache die Array-Deklaration hingeschmiert habe. Und er gesagt hat, was willst du eigentlich? Das ist ein Fehler, geh weg.
Ja, das geht mir so oft so. Ich wechsle ja beruflich auch zumindest immer mal wieder zwischen ein paar Sprachen. Okay. Also jetzt aktuell nicht so sehr. Jetzt aktuell wechsle ich nur zwischen C-Sharp und JavaScript. Aber früher dann auch noch mit VB.net und noch mit teilweise ein paar anderen Sprachen dabei. Und dann ist es auch immer wieder so, dass irgendwann schreibst du was hin und denkst dir, das stimmt doch so. Ach nee, das war die andere Sprache. Ach, wie ging das nochmal in der? Also, manchmal musst du so einfache Sachen googeln, wo du denkst, wenn jetzt einer sieht, was ich google, das ist auch peinlich.
Genau, so. Eine Schleife. Wie mache ich denn eine Vorschleife hier?
Ja gut,
das kriege ich noch hin. Aber rum oder nicht oder ja oder blöd.
Ja, oder so, was weiß ich, wie hängt man diesen verkackten Eventhändler da dran und dann in der Sprache und dann hast du das ewig nicht gemacht und ja. Ja, naja, egal.
Sehr schön. Also, wer irgendeinen noch einen guten Swift-Lernkurs, ich habe mir da einen schon mal direkt rausgesucht, hat, der möge mir doch mal einen Hinweis geben. Da freue ich mich sehr, entweder in den Kommentare oder per Mail an stefan@sneakpot.de oder auf Twitter oder sonst irgendwie. Vielen Dank.
Genau.
Apropos Twitter.
Apropos Twitter, genau. Oh, mega Überleitung. Was, da kam doch was. Was war das denn? Ich habe es nicht so wirklich nachverfolgt.
Wir haben heute, sind wir auf Twitter verlinkt. Wie heißt es denn? Vertwittert worden? Nee, verlinkt worden, ja?
Erwähnt worden.
Erwähnt worden. Oh, nerd. und zwar vom Daniel vom Privatsprache, wie heißt der Podcast?
Spätfilm.
Ich habe ihn heute Mittag, habe ich Japanuary gehört von denen. Genau, vom Spätfilm. Und zwar geht es darum, dass er oder nein, der Zwangsdemokrat, das ist ein cooler Name, ein Telefonbuch für Podcast-Gäste gemacht hat. Das finde ich eigentlich voll gut. Also das heißt, wenn man mal einen Podcast hat und Gäste braucht, dann kann man in diese Liste reinschauen, die er da auch in dem Tweet natürlich verlinkt hat. Können wir das irgendwie auch bei uns verlinken? Können wir den Tweet verlinken?
Na klar.
Ach, sehr gut. Dann da ist nämlich ein Link zu einem Google Doc und da kann man sich dann selber eintragen und dann kann man irgendwie so ein paar Informationen dazu eintragen und kann dann gegebenenfalls als Podcast-Gast bei anderen Podcasts auftauchen. Ich denke, das funktioniert ja auch für Leute, die nur Gast sein wollen, also die irgendwie ein Mikrofon zu Hause haben und Lust haben, da mal reinzureden.
Ja, und das Lustige ist, dass er halt eine Liste gemacht hat zum Thema, was mal, also es geht um Filmpodcasts, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Das wird zwar zum Teil jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter ausgelegt, aber die eigentliche Idee war so Filmpodcasts. Steht auch oben drüber, Filmpodcasterinnen, Gästeliste. Und man kann dann eben eintragen, wenn man spezielle Expertisen zu gewissen Themen hat. Also wenn man jetzt besonders gut sich auskennt mit Marvel-Superheldenfilmen oder mit Hitchcock oder was auch immer, dann kann man das da eben eintragen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel die große Hitchcock-Sondersendung plant, dann kann er da halt geeignete Gäste raussuchen aus der Liste.
Ja.
Oder halt ein bisschen weniger speziell, wenn man sagt, also ich bin totaler Fan von französischem Kino oder Science Fiction oder sowas, und dann sind das vielleicht etwas größere
ja. Personen, Genres, Strömung,
genau.
Neugier und Kommentar und Wohnort. Kann man eintragen, muss man aber nicht.
Hast du dich schon reingetragen?
Nee, du?
Ich auch noch nicht, nee. Ich habe es heute Morgen auf der Arbeit oder wann es kam, irgendwie mittags mal kurz gesehen und habe gedacht, ah ja, muss ich mich mal befassen, habe ich aber noch nicht gemacht. Ich habe heute auch, um nochmal ganz kurz aufs letzte Thema zu greifen, einige Dutzend, 100 Zeilen, ich weiß nicht genau wie viele, Code geschrieben und ein bisschen Überstunden gemacht. Das heißt, ich bin noch gar nicht so lange da, ist aber vor der Aufnahme jetzt.
Ach so, das heißt, du hattest noch nicht die Muße, in aller Ruhe dich in diverse Listen einzutragen.
Gar nicht, nee.
Ja, nee, ich will mich aber nachher mal kurz eintragen. Aber so Wissen über folgende Person, Filmperson, da bin ich ja ganz schlecht drin.
Aber ich weiß nix. Habe aber zu allem was zu sagen.
Genau. Ich rede einfach mit. Genau. Und sauf dabei.
Ja.
Das ist doch eigentlich mal ein gutes Konzept,
in
oder?
Alkohol hat für Filmpodcast wenig Relevanz, aber gut.
Ja, wir sollten einfach mal einen Podcast machen, wo wir weiß ich nicht über Filme reden, aber einfach so ein bisschen über unser Leben und dann saufen.
Ja, das nennt man Sneakpot zweite Hälfte. Gibt's schon. Brauchen wir nicht machen.
Man muss halt vorher den Quatsch mit dem Film hören.
Du musst den Quatsch mit dem Film überspringen.
Ja, okay. Apropos überspringen. Wir haben letzte Woche haben wir ja über die AirPods gesprochen.
Und du wolltest von mir wissen, ob die sich ähnlich verhalten wie deine Kabelkopfhörer, wenn du in dein Auto einsteigst.
Genau.
Und dann
du hast ja irgendwie den Hinweis gegeben, so, oh, du kennst ja jemanden, der soll sich jetzt gefälligst melden. Und?
Genau, also die Frage nochmal formuliert, du wolltest die AirPods, du wolltest von mir wissen, wenn man die in die Ohren steckt, hört einen Podcast, geht in sein Auto, steigt ein, fährt los, ob dann ohne weiteres Zutun durch deine Hände, nur durchs Einschalten des Autos und Losfahren, der Podcast irgendwann automatisch von den Ohren, also von den AirPods Ohren auf die Lautsprecher im Auto umgeschaltet wird. Mhm. Und ich hatte jemanden im Kopf, ein Hörer von uns, der auch Stefan heißt, ehemaliger Kollege von mir, der besitzt sowohl AirPod als auch Auto und da hatte ich mir gedacht, der könnte doch da, wenn er das hier hört, mal das ausprobieren und siehe da, kam auch kurz Zeit später eine Nachricht und da hieß es, was soll ich ausprobieren, so nach dem Motto, warum würde man das denn wollen? Und dann habe ich gesagt, naja, teste halt mal. Und er hat es dann halt getestet, kam dann irgendwie ein paar Tage später nochmal eine Nachricht, so hab's vergessen, jetzt habe ich mir einen Reminder gesetzt und so, und dann hat er es auch wirklich ausprobiert. Und Ergebnis, es funktioniert wohl tadellos. Mit einem Audi getestet.
Okay.
Aber das sollte, denke ich, vom Entertainment-System vielleicht von deinem VW nicht so arg weit weg sein. Ist natürlich nicht das Gleiche, aber vielleicht.
Ja, sonst muss ich halt mit Jennys Auto tauschen, dann fährt sie VW und nicht Audi.
Ah, auch nee. Gut,
das wird sie nicht machen
im Leben. Also ich weiß auch nicht genau, ob das Audi-Entertainment-System von Baujahr sowieso zu Baujahr sowieso oder von der großen Version zur kleinen Version oder so, ob sich die unterscheiden. Aber jetzt haben wir zumindest mal einen Datenpunkt. Und da heißt es, es funktioniert einwandfrei. Du setzt dich rein, fährst los, irgendwann schaltet es um. Mhm. Und wenn du am Schluss ausmachst und wieder aussteigst, schaltet es auch wieder zurück.
Okay, cool. Also kann man sagen, das Auto ist stärker als dein Fax. Dein Handy.
Der Audi ist stärker als dein Fax in der Hosentasche, genau.
Scheiß Drink, echt. Ich bin wieder so betrunken. Ja.
Ja, vielen Dank an Hörer Stefan. Dankeschön.
Genau, für vielen Dank.
Für diese technischen Experimente in unserem Auftrag.
Kennt er sich auch mit Zwift aus?
Ich würde sagen, nein. Also vielleicht hat er versteckte Talente, von denen ich nichts weiß, aber ich würde sagen, nein. Ist kein Entwickler-Typ.
Ach so. Der macht was Richtiges. Schweigen.
Naja, was soll ich jetzt sagen?
Ja. Ich sage auch immer zu allen Leuten, die nicht das machen, was ich mache, dass sie was Richtiges machen.
Nein, der ist schon ein guter. So, haben wir noch Themen? Nee, haben wir nicht mehr, sehe ich gerade.
Ich habe noch eine vorbereitete Kapitelmarke und die heißt Rausplaudern. Ich drücke jetzt drauf.
Also jetzt sind wir beim Rausplaudern?
Oh ja. Gott.
Rausplaudern ist aber nicht Abmoderation, oder doch?
Nö, wie du magst.
Nicht zwingend, ja.
Es kommt nichts mehr.
Ja, dann weiß ich auch nichts mehr, was ich jetzt sagen soll, außer, dass ich morgen Fahrrad fahren muss und es wird regnen.
Oh. Sehr tragisch. Warum fährst du nicht mit dem Zug?
Warum soll ich denn mit dem Zug fahren? Ich muss das Kind in die Kita bringen und ich habe jetzt einen Fahrradanhänger, wo ich das Kind reinsetzen kann. Mhm. Da fahre ich doch nicht mit dem Zug. Es geht außerdem nicht zu der Kita, das ist so vom Weg her.
Ach so.
Ungünstig für öffentliche Verkehrsmittel.
Mhm, okay. Morgen ist Blutvollmond.
Blutvollmond? Ach je.
Ja.
Da gibt es wieder Verschwörungstheorien mit Sicherheit.
Morgen ist irgendwie so wieder so ganz wild mondnah und Blut und irgendwie, ein Freund hat mir noch geschickt, wenn ich irgendwie nach Limburg fahren würde morgen Nacht, dann könnte ich, wenn ich am richtigen Zeitpunkt auf meinen Auslöser von der Kamera drücke, so ein ISS-Pass fotografieren vorm Vollmond. Was sicherlich sau cool aussieht, aber du hast halt irgendwie 3,5 Sekunden und dann ist es vorbei. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu aufwendig.
Ja. Hast du mal ein Iridium-Flair gesehen?
Nee, aber haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, kann sein.
Ja, ich hab die App installiert und muss jetzt eigentlich mal gucken, dass ich die mal irgendwie aktiviere, dass die mir mal ein paar Nachrichten schickt, dass ich das mal sehen kann.
Es ist sehr, sehr kurz nur und man glaubt, dass es nur so ein, so nach dem Motto, hab nur ich das gesehen, war das nur in meinem Auge oder habt ihr das auch gesehen? So ein Effekt ist das, wo man das erst nicht so richtig glaubt, aber stellt sich dann raus, ist wirklich gewesen. Und cool. Ich glaube, das ist auch nicht zu fotografieren, weil das auch viel zu schnell geht.
Ja, also so ein Flair ist, glaube ich, echt nahezu unmöglich.
Ja, müsstest du wahrscheinlich so eine Mega-Serie dahin ballern mit so einer ganz schnellen Kamera. Ja. Oder halt ein Videostandbild, aber dann hast du nicht so viel Auflösung.
Ja,
nee, aber Blutmond ist super. Das wäre dann jetzt wieder so eine Gelegenheit, bei der man mal in diese Verschwörungs- und Flacherde-Theorie-Foren schauen kann. Die hauen sich da jetzt mit Sicherheit gleich wieder sehr krude Theorien um die Ohren, wenn man sich da rein versenken möchte. Solche astronomischen Phänomene sind immer gerne genommen, wenn haben natürlich die Flacherdler dann ein enormes Problem, weil sie jetzt plötzlich Dinge erklären müssen, für die sie, weil ihre Theorie ja vorne und hinten nicht zusammenhält, halt keine sinnvolle Erklärung haben. Und dann saugen sie sich in der Regel irgendeine krude Scheiße aus dem Arsch, die...
Was hast du jetzt wieder als Wörter benutzt? Ja?
Der ist alles, wir haben hier explizit, nein, haben wir nicht, aber egal. Jedenfalls, das gibt dann wieder Probleme, das eigene Weltbild konsistent zu halten für die Schwurbler. Und dann müssen sie halt irgendwelche wahllosen Theorien aufstellen, die das Weltbild irgendwie zusammenkitten, damit das mit dem Blutmond und der Tatsache, dass wir eine Flacherde haben sollen, angeblich noch zusammengeht. Und die Art, wie weit die sich aus dem Fenster lehnen, um ihr Weltbild halbwegs gekittet zu halten, diese kognitive Dissonanz muss, wenn die wehtun würde, wär's nicht auszuhalten vor Gebrüll. Das ist sehr unterhaltsam, wenn man dafür eine Antenne hat, sich daran bespaßen zu können.
Okay.
Wenn man sozusagen da nicht die ganze Zeit mit der flachen Hand vor den eigenen Kopf schlagen muss, sondern darüber lachen kann, wie dumm manche Menschen sind, dann kann das für viel Unterhaltung sorgen. Habe ich anfangs auch nicht, aber irgendwann kommt man dann so drauf klar.
Nee, so viel Geduld habe ich nicht. bei mir ist ja schon Schluss, wenn eine Fernsehserie irgendwie in der dritten Folge mal eine kurze Pause einlegen muss. Ja, dann wird es halt nicht weitergeguckt. Pech, danke, tschüss. Und so eine Flacherde, das ist mir generell zu flach.
Ich habe eine Fernsehserie angefangen, Alpha House, werde ich nicht weitergucken. Ich dachte, schiebe ich jetzt mal ins Rausplaudern rein, so einfach eiskalt von der Seite. Das funktioniert nämlich nicht. Es ist quasi eine Comedy-Serie über die US-Politik mit John Goodman in der Hauptrolle. Gibt's auf Amazon Prime. Aber die spielt noch zur Obama-Ära und seit Trump ist es nicht mehr lustig. Also man kann das. Und die deutsche Übersetzung ist grauenvoll.
Warum schaust du es auf Deutsch?
Weil ich es mit der Freundin zusammenschauen wollte und dann schauen wir es auf Deutsch. Und nachdem sie dann gesagt hat, ist irgendwie nicht so, habe ich nochmal eine Folge auf Englisch geguckt. Das wird dann besser, aber nichtsdestotrotz so Trump hat den Gag von wir machen mal US-Politik in lustig mit John Goodman als republikanischer Senator. Das war bestimmt mal witzig, als Obama noch da war. Aber jetzt mit Trump ist das ist von der Realität rechts auf dem Standstreifen überholt worden und ins Schleudern geraten und in den Graben gefahren. Also es funktioniert nicht mehr.
Okay.
Ja. Naja. Das wollte ich jetzt hier nochmal so ins Rausplaudern reinfädeln und.
Ich kann jetzt kurz erklären, warum ich so gelacht habe.
Ja.
Wir haben vor der Sendung kurz darüber gesprochen, ob wir darüber reden oder nicht. Und dann dachte ich, oder waren wir uns eigentlich auch einig, dass eigentlich brauchen wir nicht die Zeit unserer Hörer zu verschwenden, ihnen was zu erzählen, was sie eh nicht schauen sollen. Von daher hatten wir es eigentlich aus der Liste gestrichen. Und jetzt hat sich's dann doch noch ergeben, dass du es im Rausplaudern kurz ganz dreist einfließen lassen konntest.
Du hast das Stichwort Fernsehserie gesagt, da war ich getriggert, da konnte ich nicht mehr anders.
Ja, gut. Ja,
aber bevor du mich noch ein paar Mal triggerst mit irgendwelchem Quatsch und dich dann wieder kaputt lachen musst, dass ich irgendwas erzähle, würde ich diese Sendung an dieser Stelle beenden.
Die ist eh schon viel zu lang. Was?
Nö, es geht noch.
Nee, so lang ist sie nicht.
Stunde. Dafür, dass du die Anmoderation ein paar Mal verkackt hast und es dann wegschneiden müssen, ist es ja gar nicht so viel, wie da auf der Uhr steht.
Ich hab sie nur verkackt, weil die Kapitelmarke nicht funktioniert hat.
Aha. Ja. Stimmt, als du sie verkackt hast, habe ich zuerst gedacht, war doch gar nichts falsch, was ist denn das Problem? Ja. Aber das mit der Kapitelmarke habe ich ja nicht mitbekommen.
Deswegen kann ich sie ja nicht als Autorin ransteigen, weil sie einfach nicht lustig ist.
Das ist wahr. Ja. Naja, dann müssen die Leute eben einen anderen Podcast hören, der schöne Outtakes hat. Oder in dem Hitman's Bodyguard-Film die Post-Credit-Scene gucken. Das wäre ein Outtake, den ich empfehlen möchte und den ich vorhin empfohlen habe. Ansonsten hatten wir noch reichlich andere Themen, die ihr alle bearbeiten könnt. Und wenn ihr dazu noch ein paar Anmerkungen habt, dann gerne in die Kommentare auf sneakpod.de. Der Server funktioniert wieder so halbwegs, nachdem er noch mal eine Woche lang so seine Schwierigkeiten hat, würde ich mal vorsichtig sagen. Jetzt geht er wieder einigermaßen zuverlässig. Und wir haben alle Links hoffentlich dann im Artikel versammelt. Sowohl zu den Filmen als auch zu dem Spiel und zu der Google Doc Liste und was wir sonst noch so erwähnt haben. Wir danken euch fürs Zuhören und in der nächsten Woche gehen wir nicht in die Sneak. Das hatten wir vorhin schon angekündigt. Nein, hatten wir das? Naja, zumindest hatten wir es angedeutet. Aber wir werden auf jeden Fall wieder eine Sendung machen. Das ist dann die 523 in der kommenden Woche und da dürft ihr wieder reinschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss. Und nicht vergessen, ich brauche irgendeinen guten Swift-Tipp. Danke.